mit Thies.
Die einzige Saunaregel für die Finnen ist, du sollst in der Sauna nicht streiten, sonst wird der Saunatontu, der Saunatroll, sauer.
Der Kabarettist und Autor Bernd Gieseking ist ein großer Finnland-Experte. Seine beiden Bücher über dieses Land sind Finne dich selbst und das kuriose Finnland-Buch. Wir wollen mit ihm auch in diesem Sommer natürlich mal wieder über dieses Land sprechen, aus dem er gerade zurückgekehrt ist. Du warst gerade 5 Wochen in Finnland, ne?
Ja, mit Fahrt sogar etwas länger und ich war auf der Suche nach dem Glück der Finnen.
Aha, aber die sind ja glücklich, ne? Wir denken immer, die sind deprimiert und leben im Dunkeln, aber die sind ja glücklich.
Ja, laut Glücksreport, Weltglücksreport, sind sie zum zweiten Mal weltweit führend. Und wenn man sie darauf anspricht, müssen sie im ersten Augenblick lachen und sagen, ja, das setzt uns jetzt ja unter Druck.
Aber kannst du verstehen, dass die ganz oben stehen im Report? Denn auch ich, als ich es neulich gesehen habe, habe gedacht, echt, die Finnen? Okay, also wir wissen, die sind auch ganz lustig oder so, aber die haben auch einen Humor. Aber warum sind die ganz oben?
Ich bin ja noch dabei, das so ein bisschen so herauszufinden. Ja. Die haben wirklich eine innere Ruhe. Es gibt ein Zusammenleben mit der Natur und in der Natur. Das ist ungewöhnlich. Und dadurch haben die eine innere Festigkeit und einen gewissen Gleichmut. Und dadurch aber auch eine Zufriedenheit, wie man das bei uns im Alltag von vielen Leuten überhaupt nicht mehr kennt. Dass die wirklich sagen, ich bin zufrieden. Die fahren dann am Wochenende in ihr Sommerhaus und dann wird ein Baum gefällt und dann wird der klein gehackt. Und in der Zeit hat dann irgendwie in der Reuse oder per Angel ein Fisch den Weg in die Pfanne gefunden. Und dann sind die erfüllt. Und das machen die auch im Familienverbund. Und das sind Dinge, die wir hier doch in Deutschland sehr stark verlieren.
Hör mal, wenn wir am Wochenende jeder einen Baum fallen würden, dann würde aber Greta hier auf der Fußmatte stehen.
Finnland hat so viele Bäume, dass das schon okay wäre. Ich glaube auch nicht, dass Greta was gegen das Fällen von Bäumen hat. Sie ist ja Schwedin. Aber Greta ist natürlich eine großartige junge Frau, ein großartiges junges Mädchen, das weltweit die Leute sensibilisiert hat. Das ist sehr spannend. Und das ist auch zum Beispiel spannend in Finnland. Wenn es in Finnland politische Bewegungen gibt, die Finnen sind nicht sehr offen politisch engagiert. Also eine Demonstration mit, ich sag mal, 500 oder 1000 Leuten, das ist dann schon fast eine große. Also auch diese öffentlichen politischen Stellungnahmen sind da immer sozusagen kleiner zu dimensionieren. Trotzdem sind die Finnen total stolz drauf, dass sie jetzt die Präsidentschaft in der EU haben, sind engagiert, aber es tritt eben nicht so nach außen.
Ist Greta denn zum Beispiel ein Thema bei denen oben?
Ja.
Hat es schon?
Das ja, das verfolgt man sehr genau und das ist so, Schweden und Finnland, das sind ja so Cousins und Cousine von angeheirateter Verwandtschaft, hat man so ein bisschen das Gefühl. Also die gemeinsame Geschichte dieser beiden Länder ist aber nicht der einzige Grund, sondern die Finnen haben im Augenblick gerade Untersuchungen vorgenommen, wie man das Land auch in seinen Schätzen bewahren kann, wie man Zukunft gestalten kann. Kommt gerade so ein bisschen auch in der deutschen Presse raus, dass man da versucht, auch staatlicherseits Einfluss zu nehmen, was hier sehr schnell als Eingriff betrachtet wird. Das empfindet man in Finnland eher als spannendes Unterstützen.
Ich meine, die Finnen haben genug Bäume, hast du gesagt, und wenig genug Menschen. Aber wenn in Deutschland, glaube ich, jedes Wochenende 80 Millionen Bäume gefällt würden, das wird sich wahrscheinlich auf unser Klima auswirken dann irgendwann. Unsere Luft wäre wahrscheinlich nicht mehr so gut.
Na, die Finnen sind ja nur 5,3 Millionen. Drum,
die können sich das leisten.
Ja, eben. Und wenn dann jetzt davon vielleicht, ich weiß gar nicht, wie viel haben dann ein Möcki, ein Sommerhaus, also die 80 Millionen Bäume. Ich glaube auch, dass der deutsche Wald noch einiges hergibt. Ich glaube, dass vieles an der Diskussion im Augenblick um den deutschen Wald eher von den Waldbesitzern geführt wird, die Wald sehen als Wirtschaft und nicht als Erholungsraum. Es gibt ja gerade so eine Gegenbewegung, über die ich als Ostwestfale dann natürlich auch wieder ein bisschen lächeln muss, das berühmte Waldbaden. Aber es macht natürlich in der Sache Sinn, in den Wald zu gehen und in der Natur zu baden.
Definitiv, mit den ganzen Terpenen, die man einatmet.
Donnerwetter,
kennst
das
du,
muss ich, glaube ich, nachschlagen.
Ich hab neulich mit einer Waldbademeisterin gesprochen. Das sind die mit dir durchgehen und die so ein Zertifikat haben. Die nennen sich Waldbademeister.
Ja, ich habe gestaunt, dass man eine Lizenz braucht, um durch den Wald geführt zu werden.
Ja, und das, was wir so einatmen, was so wahnsinnig gesund ist und sich so beruhigend auf unsere Nerven auswirkt, das sind Terpene, die Bäume oder auch das Moos und das Laub ausströmen. Die riechen wir nicht, aber sie sind da, auch im Winter, auch wenn es nass ist zum Beispiel.
Aber das ist ja dann sehr wahrscheinlich wieder die Erklärung, warum der Finne glücklich ist, ja. Weil er seit wie viel hundert Jahren auch immer schon in den Wald geht und diese Terpene dann einatmet. Ich habe jetzt meine Antwort gefunden fürs Glück der Finnen in diesem Gespräch.
Kann ich dir auch was Gutes tun?
Das natürlich.
Das ist auch schön. Jetzt bist du gerade zurück aus Finnland und schon vermisst du natürlich einige Dinge, die du hier in Deutschland so nicht bekommst. Und wenn es alleine das Kaffeetrinken ist, was machen die denn so anders?
Die trinken manisch viel Kaffee. Das heißt, der Finne fragt dich nicht, ob du einen Kaffee möchtest, er stellt dir einen hin. Die Finnen sind tatsächlich Weltmeister. Niemand auf der Welt verbraucht so viele Kaffeebohnen wie die Bevölkerung dieses Landes. Wobei ich natürlich vieles mehr vermisse, was wir hier nicht haben. Es gibt ganz wunderbare Backwaren und dann auch so Besonderheiten wie Rentierkuchen habe ich in einem Restaurant bekommen in Järvenpää, im Felikello Kahvila von Paulina selber entwickelt. Das sind ganz zauberhafte Dinge dann und Begegnungen, die man da hat.
Ist aber wonach schmeckt ein Rentierkuchen? Ich meine, wir haben ja auch bei uns keinen Hirschkuchen oder Rehkuchen, gibt es ja bei uns auch nicht.
Ja, leider nicht. Es ist so ein bisschen in vielleicht vergleichbar mit einer Quiche und sie hatte einen ganz besonderen Boden entwickelt, in den auch Kartoffeln reingerieben werden und dann ist geräuchertes Rentierfleisch, also in einer, ich sag mal im weitesten Sinne Paste und das ist sensationell, das ist, oh. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch große Süßwaren, also es ist ein kulinarisch auch ein interessantes Land.
Die Finnen sind Kaffee-Weltmeister, das heißt aber, diese Diskussion, ist zu viel Kaffee ungesund, die hat es da nie gegeben, oder?
Nein, wobei ich sowieso gehört habe, dass Kaffee jetzt nach neuesten Untersuchungen wieder krebsvorbeugend ist, gesundheitlich fördernd.
Eben, seit ein, zwei Jahren ist Kaffee gut, vorher nicht.
Für mich war Kaffee schon immer gut, muss ich sagen. Ich hätte ohne Kaffee manche Nacht nicht durchwacht.
Na gut, der Finne in dir hat das einfach verlangt, von dem du noch gar nichts wusstest ursprünglich vor 20 Jahren.
Genau, das war irgendwie, ich habe jetzt sozusagen einen Sehnsuchtsort gefunden, den ich vorher gar nicht gesucht hatte und stelle fest, dass ich tatsächlich ein halber Finne bin und das auch in meiner Faszination dieser anderen, dieser skurrilen Dinge, aber eben auch des Alltags.
Wenn die aber so viel Kaffee trinken, ist das eventuell ein dünnerer Kaffee?
Ja, okay, der ist etwas dünner als unser und man bemüht sich da jetzt sozusagen neben dem traditionellen finnischen Kaffee einen sogenannten europäischen anzubieten. Ich finde aber, wenn man vor Ort ist, trinkt man das, was es da gibt. Ich möchte gar nicht, wenn ich irgendwo im Ausland bin, das wiederkriegen, was ich zu Hause sowieso schon habe. Ich fahre ja hin für das Neue, für das Andere.
Und sie schenken dir immer nach, gell? In Finnland, du kriegst immer Kaffee.
Ja, und das auch wenn du jetzt einen Kaffee kaufst, der Refill, die zweite Tasse, ist im Preis drin. Also wir werden ja richtig mit Kaffee geschröpft im Restaurant, in der Kneipe und müssen da unfassbare Summen für ein bisschen Pulver und heißes Wasser bezahlen. Und auch da ist der Finne großzügig und gibt dir die zweite Tasse umsonst oder gegen kleines Geld gleich dazu.
Und die dritte Kassentasse?
Das wird unterschiedlich gehandhabt. Bei manchen kannst du wirklich durchtrinken, bei anderen wird die dritte Kasse, Entschuldigung, bei manchen anderen wird die dritte Tasse gehandhabt wie die erste, dass du sozusagen dann die vierte wieder im Refill hast.
Ach, was für ein Spaß, Kaffee zu trinken in Finnland. Und wie viele Starbucks gibt es da?
Ich habe keinen gesehen.
Keinen?
Es wird sie geben, aber ich habe sie nicht gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch bei Starbucks, ich glaube, das würde ich auch übersehen. Also es bestimmte Firmenketten, da reagiere ich gar nicht drauf. Ich könnte gar nicht sagen, abends an wie vielen McDonald's ich in irgendeiner Stadt der Welt vorbeigegangen bin. Ich registriere die nicht. Ich suche nach anderen Dingen.
Auch die Freizeitgestaltung, die sieht ganz anders aus in Finnland. Die haben Hobbys, auf die würden wir im Schlaf nicht kommen. du bist jetzt dem Hobbyhorsing begegnet.
Ja,
entschuldige bitte, was ist denn das?
Es ist eine Riesenbewegung in Finnland, von Finnland ausgehend, hat jetzt schon einige andere Länder erreicht. Das heißt, das ist im Grunde genommen Steckenpferdreiten. Ja. Junge Mädchen, junge Frauen.
Also ein Kinderspielzeug von früher.
Ja.
Dieser Stock mit dem Pferdekopf dran.
Genau das. Das produzieren die, das machen die dann selber, gestalten mit viel Liebe diesen Kopf.
Ja.
Und dann trainieren die richtig. Und zwar, die trainieren einerseits in Vereinen, machen das aber auch als Freundestreff unter zugegebenermaßen meistens Freundinnen, machen aber auch ein paar Jungs. Und dann nehmen die das ganz ernst. Die machen zum Beispiel Hindernisreiten mit diesem Steckenpferd. Die machen Dressur mit diesem Steckenpferd. Und dann gibt es Punkte. Und ich habe auch tatsächlich die finnische Meisterin kennenlernen dürfen im Dressurreiten, im Hobbyhorsing. Und die sind dann sogar beim Besuch von Prinz William aus England auf die Idee gekommen, die finnische Staatsführung dem für seine beiden jungen Kinder Steckenpferde zu schenken, die dann die führende Influencerin aus diesem Bereich aus Finnland extra für die königlichen Kinder gestaltet hat. Also ganz toll. Das war dann ein Staatsgeschenk.
Das klingt jetzt ja total lustig natürlich. Aber wie albern sieht es für uns aus, wenn wir das sehen?
Es wirkt im ersten Augenblick albern. Ja. Es ist aber einfach, es ist lustig. Allerdings die, die es machen, haben mir dann diese jungen Frauen auch erzählt, werden im Freundeskreis zum Teil tatsächlich sehr belächelt, werden auch auf gut Deutsch gesagt ein bisschen verarscht zum Teil und sind aber selber so viele, dass sie sich da gut gegen zur Wehr setzen können, weil sie einfach eine breite Bewegung sind, die in dieser Mischung aus Spaß und auch dem Wissen, dass es schon lustig ist, das trotzdem mit allem Ernst betreiben. Es gibt so eine ganz andere Geschichte, die eben junge Männer machen. Das ist Watercross.
Ja.
Auch sehr ungewöhnlich. Man fährt mit einem Schneemobil im Sommer aufs Wasser. Man startet also am Ufer, gibt Vollgas und fährt dann aufs Wasser. Und das muss man sich vorstellen, das Fahrzeug ist dann wie ein Wasserskiläufer unterwegs. Auch da war ich durch Zufall beim Endlauf der finnischen Meisterschaft auf dem Ivalo-Joki, auf dem Ivalo-Fluss.
Yeah.
Dort ist es auch erfunden worden, oben in Lappland, kurz vorm Inarisee. Und die fahren dann 3 Runden auf dem Fluss. Und wenn man in der Kurve zu viel Gas wegnimmt, wenn man falsch in die Welle des Vordermannes reinfährt, dann säuft man ab. Und dann steigt so ein kleines Plastikfläschchen auf, das ist an dem Fahrzeug befestigt. Dann weiß der Rettungskatamaran, dort müssen wir rausziehen.
Und die Signalboje dann, die oben auf der Oberfläche bleibt.
Und das ist natürlich auf der einen Seite überhaupt nicht nachhaltig. Mich hat das auch irgendwie sehr erinnert an die Grasbahnrennen meiner ostwestfälischen Heimat. Aber es ist ein lustiger Event und auch da sind natürlich Frauen am Start. Und es ist lustig und komisch zugleich.
Wenn die untergehen oder wann ist es lustig?
Das Untergehen auch, aber es ist natürlich einfach, das zu sehen, dass das funktioniert, dass ein so schweres Fahrzeug übers Wasser gleitet, ohne dass es einen Schiffsrumpf hat, das hat eine ganz große Faszination. Und dann natürlich die Ernsthaftigkeit, mit der dann Favoriten gehandelt werden, Favoritenstürze, alle Ingredienzien auch der großen Formel 1 sind da im Kleinen am Fluss vertreten und das macht einfach unglaublich Spaß, da zuzusehen. Und für die Leute in Finnland, oben in Lappland, war es ein Top-Event. Da waren Hunderte, die zugeschaut haben. Ne?
Und Watercross auch mit Live-Übertragung im finnischen Fernsehen?
Ich glaube nicht. Kameras habe ich jetzt nicht gesehen. Das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob die eventuell eine Standleitung ins Internet hatten. Und ich weiß auch nicht, ob es abends Berichte gab im Fernsehen. Da ich selber leider kein Finnisch spreche, gucke ich relativ wenig Fernsehen. Ich habe aber Derek gesehen mit finnischen Untertiteln.
Wie war denn dein erster Durchgang über den Parcours im Hobbyhorsing? Wie schnell warst du?
Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Lebensgefährtin hat es gemacht. Und ich habe sie dabei gefilmt. Es war großartig. Ich habe in dieser Zeit versucht, mit einem Lasso ein Rentier, nachempfunden, eine Skulptur eines Rentieres einzufangen. Das heißt, ich habe versucht, mit Lassowurf in Sami-Tradition ums Gehörn zu werfen. Und beim dritten Wurf war ich erfolgreich. Und man weiß ja, nach einem guten Spiel soll man passen. Und ich habe dann auch keinen vierten mehr riskiert.
Du warst natürlich auch in der Sauna wieder. Das ist ja klar. Also man muss ja quasi, wenn man in Finnland ist. Du wurdest jetzt in der Sommersauna als Lapplandverbrenner bezeichnet. Wofür ist denn das ein Schimpfwort?
Das ist jetzt also eins der großen und ernsten Themen. Es gab zum Ende des Zweiten Weltkrieges die Aufkündigung der sogenannten Waffenfreundschaft zwischen Finnland und Deutschland. Mhm. Es waren 200.000 deutsche Soldaten in Lappland stationiert, wo nur 180.000 Finnen lebten zu diesem Zeitpunkt. Und dann hat Finnland einen Friedensvertrag geschlossen mit der Sowjetunion. Und die haben dann gefordert, dass die Deutschen aus Finnland sozusagen rausgeworfen werden. Innerhalb von 2 Wochen sollten diese 200.000 Soldaten aus Finnland verschwinden, was natürlich logistisch gar nicht möglich war. Mhm. Und dann hat es, weil die deutschen Soldaten schon über Jahre in Finnland waren, natürlich Freundschaften gegeben. Es gab Beziehungen zu finnischen Frauen. Man hat dann Scheingefechte verabredet. Und in der Folge haben aber die Deutschen dieses sogenannte Prinzip der verbrannten Erde angewandt und haben hinter sich das Land immer verbrannt, um das Nachrücken der finnischen Armee zu erschweren. Das heißt, die deutschen Soldaten haben Lappland komplett im Grunde genommen verbrannt. Und deswegen haben Deutsche unmittelbar nach dem Krieg, zum Teil eben bis heute geltend, den Namen Lapplandverbrenner, ja. Lapinpoltoja. Und das ist natürlich eine der großen Tragiken. Ich war in diesem Fall besonders interessiert an diesem Teil der Geschichte, weil ich inzwischen erfahren hatte, dass auch mein Opa in Lappland stationiert war, allerdings vor Kriegsende dort abgezogen wurde auf andere Kriegsschauplätze in Europa. Also ich habe sozusagen innerfamiliär das, die Sicherheit, dass mein Opa Lappland nicht angesteckt hat. Aber es ist natürlich trotzdem ein Moment von Geschichte, der absolut betroffen macht. Okay. Ein großes Tabuthema bis vor kurzem in Finnland wird jetzt in Filmen und in Romanen aufgearbeitet. Und in Deutschland wird das behandelt wie ein absoluter Nebenkriegsschauplatz. Fast niemand weiß etwas darüber. Und ich bin da gerade am Recherchieren und interessiere mich da sehr über Ursachen und Folgen dessen.
Ja, und wenn die einen dann so, die merken, du bist ein Deutscher und dann fällt man das Wort Lapplandverbrenner. Ist das dann immer böse gemeint oder ist das so ein bisschen in den Sprachgebrauch übernommen worden und wird auch ein bisschen lapidarer verwendet?
Finnische Freunde hatten mir das erzählt, freundlich erzählt. Wenn dir das ein Finne sagt, das passiert selten, dann ist es böse gemeint. Okay. Also dann ist es immer noch mit dem alten Vorwurf, mit der alten Wut belastet. Im Normalfall gibt es aber sehr freundliche Beziehungen zu den Deutschen. Es gibt die verrückte Situation, dass die meisten Finnen einem sagen, na ja, wir verstehen das auch, ihr musstet das ja tun.
Okay.
Es gibt aber auch die interessante Situation, dass am Denkmal für die gefallenen deutschen Soldaten in Rovaniemi, beziehungsweise etwas außerhalb von Rovaniemi, dass man dort auch im Besucherheft unendlich viele finnische Besucher findet, die sich verewigt haben. Und ich habe dann selber mit anderen Besuchern dort gesprochen und die sagen, ja, es ist Teil unserer Geschichte. Wir möchten das an unsere Kinder weitergeben. Mhm. Es wird auch präsentiert dort in Rovaniemi im Museum, im Arktikum. Und dort war auch der einzige Ort, wo ich in finnischen Museen Exponatbeschreibungen auch auf Deutsch gefunden habe, wo man dann eben sich darauf einrichtet, dass dort interessierte Besucher kommen und mehr nachlesen wollen.
Und sag noch ganz zum Schluss eines, wie sehen die generell uns Deutsche? Also als Weicheier wahrscheinlich sowieso im Vergleich zu den Finnen, aber wie sind wir für die?
Wir sind da wirklich sehr willkommene Europäer im Land. Individuell ist es immer etwas verschieden. Als in der Sauna klar wurde, dass ich Deutscher bin, hat neben mir eine ältere Finnin einen Lachanfall bekommen, weil wir Sauna-Regeln haben und das kennen die Finnen nicht. Die einzige Sauna-Regel für die Finnen ist, du sollst in der Sauna nicht streiten, sonst wird der Sauna-Tontu, der Sauna-Troll, sauer. Das ist alles.
Aber die Savu-Sauna, die Rauchsauna, was ist das genau?
Ich bin also in einer ganz normalen finnischen Sauna immer wieder gewesen und war so neugierig auf die Rauchsauna. Die wird einen ganzen Tag lang fast, mindestens einen halben, angeheizt und man lässt den Rauch des Holzes drin stehen. Das heißt, die Sauna ist komplett abgedichtet. Und dann, kurz bevor sie für die Öffentlichkeit oder für die Besucher eben geöffnet wird, lässt man diesen Rauch abziehen nach oben. Das heißt, du hast da einen wirklich ganz rauchigen Geruch drin und alles ist leicht verrußt. Und als ich das erste Mal jetzt drin war, ich bin extra nach Kuopio gefahren, weil ich dort wusste, ich würde Gelegenheit haben, in eine zu gehen, habe ich gedacht, was haben die Leute denn hier? Haben die, oh Gott, der hat ja einen Ausschlag am Rücken. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, nee, der hat sich nur an die Bretter gelehnt. Das war der Ruß. Und es ist ein ganz toller Geruch und es ist ein ganz spannender Moment. Und dann ist mir noch in Erinnerung geblieben, ich hatte vorne die Sauna sozusagen Benimmregeln für uns Ausländer gelesen. Und da stand, bitte sprechen Sie mit den anderen Besuchern ab, wann und wie viele Aufgüsse gemacht werden. Bitte immer nur eine Kelle. Als ich reinkam, es kann vielleicht damit zusammenhängen, dass schon jemand diesen Begriff Lapinpoltoja, Lapplandverbrenner, geflüstert hatte.
Okay.
Sie haben mit mir nichts abgesprochen. Sie haben die Kelle aus dem Bottich genommen und haben den ganzen Bottich auf die heißen Steine gegossen. Es war eine Hitzewelle sondergleichen, aber gleichzeitig eine großartige Erfahrung.